Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Hallo, Juli Karls.
Hallöchen.
Und endlich wieder mit dabei nach kleiner Pause, der Atta.
Hallo.
So, und nachdem wir uns die letzten Monate so göttlich amüsiert haben und ein bisschen über die Stränge geschlagen sind, machen wir heute mal was Grundsolides, würde ich mal sagen. Wir gehen dann mal ein bisschen weg aus der Spielwelt Aventuriens, wenn auch nicht komplett, und gehen mal ein bisschen rein in die etwas karge Theorie. Wir gucken mal, was macht man denn eigentlich, bevor man eine Spielrunde beginnt?
Wir wurzeln uns also heute. Also Erden, der Beginn, der Anfang von allem.
Ja.
Ja, wir dachten auch, nach 53 Folgen sollten wir vielleicht mal eine Vorbesprechung machen.
Ja. Genau. Eine Vorbesprechung wäre nicht schlecht, ja.
Aber ja, aus reiner Neugier, weil ich war ja nicht von Anfang an dabei. Hattet ihr so eine Art Session Zero für den Podcast? Oder habt ihr euch einfach zusammengesetzt und gesagt, ja, wir machen jetzt?
Ja, ja. Hatten wir.
Ja.
Ja. Hat nicht viel gebracht, aber ja.
Genau, und damit das euch nicht passiert, wenn ihr eine Session Zero plant, reden wir heute drüber.
Also nur retrospektiv natürlich hat es nicht viel gebracht, aber ich glaube in dem Moment schon. Ja. Ja, was ist das Stichwort ja schon genannt? Session Zero nennt man das Ganze, wenn man sich vor der eigentlichen Spielrunde schon mal mit den Beteiligten trifft. Und ja, was tut? Spielen wir direkt los oder was machen wir?
Wir würfeln unsere Charaktere aus. Vor 20 Jahren.
Wir spielen DSA 2 oder wo muss man das machen?
DSA 3 hat man auch noch ausgewürfelt.
In 3 konnte man auch noch auswürfeln, ne?
Ja.
In 4 nicht mehr.
4 nicht mehr.
Ja.
Da hatte man die
Autonomie. Also spielen wir jetzt alle DSA 3.
Ja, das ist ja gar nicht so lange her. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, für manche Leute ist die Session Zero immer noch irgendwie so, dieses Jahr, man trifft sich halt zum Charakterbau. Ich weiß nicht, bei DSA ist das, glaube ich, nicht mehr so üblich, weil halt Charakterbau sehr aufwendig, sehr kompliziert, sehr langwierig ist, dass man sich zum Charakterbau trifft. Aber an sich ist es, glaube ich, noch bei anderen Rollenspielen teilweise üblich, dass man sich halt erstmal zum Charakterbau trifft. Und das irgendwie so ein bisschen die Session Zero ersetzt. Aber ich glaube, wir reden hier über was anderem. Meine Frage wäre auch an euch erstmal, ohne darauf einzugehen, was ihr da macht. Macht ihr Session Zeros vor euren Spielrunden? Ich weiß, dass ihr jetzt auch beide länger Pause habt, aber...
Also ich mache welche. Ja. Das ist irgendwie für mich ist Session Zero so ein belasteter Begriff auf irgendeine Art und Weise, weil der zur gleichen Zeit irgendwie aufkam, wie dieses ganze ist das Internetspiel irgendwie richtiges Rollenspiel und bla und blub. Und in der gleichen Diskussion immer mitschwang auch diese Session Zero Sache, die man ja online viel schneller und viel, nicht besser, aber anders umsetzen kann als in der Spielrunde am Tisch, auch mit anderen Voraussetzungen arbeiten kann natürlich. Und es schwang immer mit, dieses am Tisch, also in meiner Tischrunde brauchen wir sowas nicht. Und am Anfang sehr, sehr stark verknüpft halt immer mit Sicherheitsmechaniken, die wir im Rollenspiel brauchen, wo man erstmal so einen Abwehrmechanismus hat, irgendwie als Spielleitung oder als Mitspieler, wo man irgendwie sagt, ich brauche das nicht, weil ich spiele doch immer sicher. So. Deswegen brauche ich so eine Session Zero nicht. Und ich glaube, ganz viele Menschen machen das immer noch, einfach weil sie vielleicht so eine merkwürdige Angst oder sowas davor entwickeln, irgendwie bloßgestellt zu werden, dass ihre Art des Spiels vielleicht für andere nicht passt oder so. Das ist ja so eine kleine Angst, die so im Hinterkopf mitschwingen könnte. Aber im Endeffekt ist die immer unbegründet. weil ich glaube, sich auf Dinge zu einigen, die man zusammen macht, sollte eigentlich generell Grundsatz für jegliche soziale Interaktion sein, und Rollenspiel ist halt noch eine soziale Interaktion, ne?
Und ich würde auch immer das Argument bringen, man hat eigentlich nichts zu verlieren, außer halt diesen einen Abend. Und wenn man schnell durch ist, ist man schnell durch. Also, wenn es schnell geht und man sich sehr schnell einig ist, dann ist das ja auch okay. Aber man verliert halt nichts und schafft möglicherweise einfach Klarheit und Sicherheit für alle und merkt das dann nicht erst nach 4, 5 Sessions, dass man bestimmten Punkten unterschiedlicher Meinung ist.
Schnell durch klingt halt auch so ein bisschen wie, ich bringe jetzt die Schule schnell hinter mich. Ich glaube, ja, diese Angst davor zu haben, die hat sich bei mir erst mit der Zeit und auch mit der Internetdiskussion irgendwie entwickelt, wobei ich jetzt keine Angst davor habe, denn ich habe noch richtig lebhaft meine wirklich erste Session Zero mit teilweise Unbekannten, teilweise aber auch mir sehr nahestehenden Menschen, mein Mann war auch dabei, wo ich oder wir Dinge in der Session Zero, so, damals habe ich es aber auch gar nicht so genannt, das war einfach ein Treffen, um zusammen gemeinsam ein Rollenspiel zu bestreiten. Da wurden sehr viele Dinge auch geklärt. Aber also wir haben tatsächlich, ich habe Dinge und Haltung von meinem Mann sogar erfahren, die ich so vorher gar nicht kannte, obwohl wir sie hätten ja vorher besprechen können. Aber es ergab sich durch diese Gemeinschaft, die da entstand. Ja, einige kannten sich nicht. Das fand ich sehr wichtig, sich erstmal sowieso kennenzulernen, ne? Aber da muss man, glaube ich, auch für Punkt durchgehen. Was erwartet man von einer Session Zero und welche Voraussetzungen sind erstmal in einer Session Zero gegeben? Kennt man sich nicht? Kann man sagen, naja, wir spielen seit 10 Jahren zusammen, wir brauchen keine Session Zero? Oder sagt man doch, weil auch in den 10 Jahren machen Menschen unterschiedliche Entwicklungen, sodass sich vielleicht jeder einfach mal in so einer Session Zero eben bewusst machen kann, auch welche Erwartungen Haltung ich selbst zum Beispiel an das kommende geplante Spiel. Die Runde, die meistens ja mehr als aus einem Abend, wir reden ja nicht über Brettspiele, besteht. Also beim Brettspiel würde ich sagen, brauche ich keine Session Zero. Ich spiele das Brettspiel und entweder ist die Runde doof oder sie ist nicht doof, aber damit ist der Abend für mich abgeschlossen.
Da braucht man bei D&D eine Session Zero.
Oh, jetzt wird hier aber heute richtig gegen D&D gezogen. Meine Güte.
Ja, musste sein.
Aber während wir jetzt die ganze Zeit drum herum reden, was ist denn bei euch, was gehört für euch denn in der Session Zero? Welche Themen sprecht ihr da so an? Kannst du so ein bisschen Kreis machen, dass jeder mal so ein Stichwort reinwirft.
Das Spiel, was man spielt.
Ist meistens ein guter Anfang, wobei ich fast sagen würde, dass es in den meisten Fällen steht das vor der Session Zero schon fest, weil das meistens ja von der Spielleitung ausgeht, die sagt, ich würde gerne das und das mit euch spielen, habt ihr Bock?
Ja, da gehören halt für mich auch so Sachen rein, in welche Version von dem Spiel, ne? Also welche Regelversion, welche Art der Spielwelt, ne? Also wenn wir sagen, wir spielen D&D, heißt es ja auch nicht, da gibt's ja viele Welten zum Beispiel, ne? Ja. Und Shadowrun, welche Edition, ist auch sehr, sehr interessant zum Beispiel. Es ist eigentlich egal, welches Spielsystem man findet. Man sagt mal, auf das man sich einigt, dann muss halt klar die Version abstecken. Ne? Vampire V20 oder Vampire V5 oder Vampire V3. Ist ein großer Unterschied. Nicht, dass da einer irgendwie jetzt ankommt mit einem DSA 1 Charakter und will mit DSA 4 Leuten zusammenspielen oder so.
Also, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist ja ein relativ meistens schnell abgehandelter Teil. Oder oftmals ist der ja schon vor der Session Zero sozusagen abgehandelt. Denn wenn alle sagen, jo, wir wollen jetzt DSA Version 5 spielen, dann ist die Sache ja mehr oder weniger zumindest grob abgeklärt. Was, also ja, bei mir in so einer Session Zero.
Bei DSA gerade eben nicht. Wenn du sagst, wir spielen DSA 5, ja, was denn DSA 5?
Ja,
wir,
ja.
Ne?
Ja? Genau, also regeltechnisch, zumindest das Regelwerk steht schon mal fest, es ist DSA.
Ja, nein.
Erstmal.
Grundregel, also man kann sagen, DSA 5 Grundregelwerk ist was anderes als DSA 5 mit allen Optionalregeln zum Beispiel.
Ja, gut. Das sind die Details, die man dann eben, wenn man sich zum Beispiel jetzt auf die, na, wenn ich jetzt sage, wir spielen Mausritter, dann habe ich ja ganz andere Diskussionsvoraussetzungen geschaffen für Session Zero, als wenn ich DSA 5 nehme. Ne? Aber also für mich gehört, und da fällt halt ganz viel rein, sowohl die Erwartung, die eigene Erwartungshaltung an das Spiel, an das Rollenspiel. Wie betreibe ich Rollenspiel? Denn da gibt es unterschiedliche Arten, nenne ich mal, die mehr oder weniger gut zusammenpassen oder eben auch nicht. Ja? Das ist für mich ein wichtiger Punkt.
Ich würde aber gerne gerade mal an das Regelthema anschließen, weil ich da auch so andere Fragen, also nicht nur so sehr spezifisch, welche Regeln benutzen wir, welche nicht. Also bei DSA, keine Ahnung, Trefferzonen oder Lebenspunkt oder sowas, ist so eine klassische Frage auch aus der DSA 4-Zeit schon. Aber auch grundsätzlich die Frage, spielen wir regelarm, also gehen wir sehr locker mit den Regeln und benutzen die halt da, wo es irgendwie gerade wirklich nötig ist, oder wollen wir viel würfeln, wollen wir viel über das Regelwerk abbilden? Wie eng halten wir uns am Regelwerk? Darf die Spielleitung auch mal handwedeln und sagen, ich weiß, Regelwerk sagt A, ich sag hier aber ganz klar B, weil ich das schöner finde, weil ich es cooler finde, also Rule of Cool und sowas. Und für mich hängt auch mal die Frage dran, die wichtig ist, zu Anfang zu klären, wer ist für die Regeln verantwortlich? Also ist es quasi, die Spielleitung kennt das Regelwerk und die entscheidet und dann ist das auch bindend, oder müssen die Spielenden selbst die Regeln für ihre Charaktere kennen? Und wenn sie es nicht kennen, dann ist es halt Pech quasi und dann wird halt eventuell gehandwedelt oder sowas. Oder gilt halt, wenn die Spielleitung was sagt, dann gilt das, selbst wenn das dem Regelwerk widerspricht. Aber dafür hat sie halt auch die Verantwortung, sich das mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen, dass die Charaktere auch funktionieren. Das sind zum Beispiel schon so Fragen. Also gerade dieses, wer ist für die Regeln verantwortlich, ist, finde ich, oft eine wichtige Frage. Bei meiner Erfahrung ist ganz oft, ist es so, gerade in Runden mit AnfängerInnen, ist es so, die Spielleitung übernimmt sehr viel Regelverantwortung. Und mit erfahrenen SpielerInnen, manche sind da immer noch in diesem Modus, dass sie davon ausgehen, die Spielleitung sagt ihnen schon, also fände die Regeln schon richtig an. Aber es gibt halt auch viele Spielleitungen, die inzwischen sagen, nee, du musst wissen, welche Regeln für deinen Charakter gelten. Und das ist deine Verantwortung. Und was ja auch so ein bisschen die Last gleichmäßiger in der Gruppe verteilt, weil die Spielleitung halt eh schon viele Aufgaben hat und viele Dinge im Blick behalten muss.
Ist halt auch, wie viel Macht möchte ich als Spielleitung abgeben in dem Fall, ne?
Ja.
Was für eine Art Spielleitung bin ich überhaupt? Muss man sich ein bisschen selber reflektieren, ne? Also es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, nein, auf keinen Fall darf meine Spielerschaft ihre Charaktere selbst mit Regeln versorgen, also, ne, die ich nicht kenne, weil dann machen die ja nur Unsinn. So. Und dann können die ja behaupten, das wäre in den Regeln und ich weiß es nicht. Und dann fühle ich mich unsicher als Spielleitung.
Mhm. Was bei DSA 5 wirklich auch schnell passieren kann, an der Masse an tiefergehenden Regeln.
Und da kommt das Thema Vertrauen dann halt hinein, sowohl von der Spielleitung gegenüber den Spielenden als auch umgekehrt, weil die Spielenden müssen auch sehr, sehr viel Vertrauen in die Spielleitung besitzen, dass der jetzt nicht den HeroQuest Antagonisten spielt und den Total Party Kill herausfordert in jeder möglichen Situation, sondern dass der Spielleiter, eben, was ist die Rolle des Spielleiters überhaupt? Ne? Also für mich ist es halt immer, dass der Spielleiter ist der größte Fan der Spielercharaktere und möchte gemeinsam mit den Spielern eine Geschichte um diese Charaktere herum entwickeln. Aber das muss ja nicht so sein. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite aus. Man kann auch HeroQuest spielen.
Also, es mag ja auch durchaus Runden geben, die sagen, ja, das finde ich aber geil, so gegen den Meister, ne, herausgefordert zu werden, genau, in meiner Runde.
No judgment. Also wem das Spaß macht, go for it.
Genau. Aber das ist, glaube ich, das Handwerkszeug eben, was man in so einer Session Zero durchaus ja eben bespricht. Und gerade die Regeln oder Nicht-Regeln. Also meine, wie gesagt, die ich so gerade so bildlich im Kopf habe, meine Session Zero war, dass ich davon ausging, dass wir eine komplette Anfängergruppe sind, wo keiner so richtig den Meister machen wollte, weil ich dachte, dass keiner so richtig Ahnung hat. Es hat sich ja beim Laufe der Spieltage, also in der Session Zero ergeben, dass zwei Leute sehr wohl sehr viel Erfahrung hatten. Und mir wirklich auf eine wundervolle Art und Weise die Meisterrolle zugeschustert haben mit sowohl Vertrauen, aber auch eigener Verantwortungsübernahme für Regeln, die ich entsprechend auch vorher dann zugeschustert bekommen habe, wenn sie anwenden wollten. Ich also die Möglichkeit hatte zu gucken und das Ganze auf super Vertrauensbasis basiert hat. Sie aber mich niemals damit verunsichert haben, indem sie gesagt haben, ja, aber das ist so und so bei mir. Wenn ich dann irgendwas entschieden oder es so passierte habe, dann wurde das so gemacht, dann wurde sich an dieses Rollenspiel, was so formbar war wie ein Knetball, angepasst. Und das haben wir aber vorher halt auch so besprochen. Und dadurch hatte ich halt keine Unsicherheit, obwohl ich ein Spiel geleitet habe mit zwei wirklich, wirklichen Kennern aus DSA 4-Zeiten. Also die das aber haben, Understatement hatten die halt dran. Aber das waren halt so Dinge, die in der Session Zero eben ja besprochen wurden oder entstanden sind und sich ergeben haben und gemeinsam sich auch entwickelt haben, muss ich sagen. Ich hatte das in der Session Zero zu dem Zeitpunkt weder im Kopf noch als Plan. Das hat sich halt durch die Diskussion, durch das darüber sprechen, reden, ergeben.
Was ich auch finde, also was ich da so anschließend auch finde, was so im Übergangsbereich stattfindet, ist so der grundsätzliche Fragen, sowas wie Charaktertode. Also spielen wir hier mit, soll der Charaktertod ein schwelendes Risiko sein, das die ganze Zeit über den Charakteren schwebt? Oder ist es schon so, wenn ein Charakter stirbt, sollte es schon einen dramaturgischen Mehrwert haben und einen entsprechenden Aufbau und es nicht einfach durch Würfelpech im Kampf sein? Da gibt es ja auch durchaus in der DSA-Community sehr gegensätzliche Positionen. Ich glaube, es ist wichtig, das zu Beginn zu klären, weil manche Leute halt sagen, so, ich habe diesen Charakter so viel Zeit gesteckt, gerade in DSA-Charakter, kann der Charakterbau manchmal schon Stunden fressen, geschweige denn die Hintergrundrecherchen. Und ja, dann habe ich halt einfach Pech und der wird mit zwei Schlägen vom Ogre gehittet, weil der zweimal krittet oder sowas. Und dann kann es ganz schnell vorbei sein. Manche Leute sagen, ja, genau das ist das, was ich spielen möchte, dieses Risiko. Da geht es ja auch so ein bisschen noch in die Frage, so darf die Spielleitung die Würfel fudgen? Sollte sie zwei Crits zulassen, weil das der Würfel hat gesprochen, oder darf sie beim zweiten Mal dreht sie dann die 1 auf eine 8, damit sie der Charakter wenigstens eine Chance hat, irgendwas zu überleben hier. Aber allgemein so diese, dürfen Charaktere einfach sterben? Und ich finde, da haben auch SpielerInnen mitzureden, das kann nicht die Spielleitung allein entscheiden, weil auch SpielerInnen haben ja diese Charaktere Zeit und Engagement und eine Bindung gesteckt und ich finde es wichtig, zu Beginn zu klären, wie man damit umgehen möchte, weil das durchaus sehr unterschiedliche Erwartungen sein können und sehr unterschiedlicher Spielstil daraus entstehen kann.
Und vor allem, wenn jemand sagt, ja, Sterben ist jetzt ein Risiko, was ich durchaus vielleicht auch in meinem Spiel in Kauf nehme und kann. Wir reden hier von Abenteuern und einer Welt, die durchaus auch gefährlich werden kann. Gut, es kommt drauf an. Also wir können auch My Little Pony spielen, da stirbt halt niemand, definitiv nicht. Das ist ausgeschlossen von vornherein. Aber wenn man da sagt, dann ist es auch in dem Moment zum Beispiel zu besprechen, die Art und Weise, wie ich mir einen Tod meines Charakters Helden vorstellen kann oder wie ich ihn zumindest ausschließe. Und das gehört für mich zu den Punkten, die ich super wichtig in der Session Zero finde, die nicht immer zum Trage kommen, worüber manche sich sowieso per se einig sind und darüber gar nicht sprechen oder das Gefühl haben, das gar nicht auszusprechen, weil man erst gar nicht auf den Gedanken kommt, aber den andere doch vielleicht haben könnten, das sind Lines and Veils, also die Dinge anzusprechen, die mich vielleicht triggern oder wo ich sage, die möchte ich jetzt gar nicht in meinem Rollenspiel haben, die dürfen nicht vorkommen, die möchte ich jetzt gar nicht anspielen, weil sie mir bestimmte Grenzen überschreiten. Also wir sind dann natürlich komplett von dem Bereich regeltechnisch weg, also wie regeltechnisch, wie regelarm, wie frei spiele ich, das ist für mich ein großer Bereich, der zu besprechen ist. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch, würfel ich als Meister grundsätzlich verdeckt oder würfel ich offen? Die Spieler würfeln ja immer offen oder spielt man online? Online ist nicht immer offenes Würfeln da. Manche würfeln auch einfach online auf ihrem Tisch, wenn sie denn würfeln. Manchmal wird ja auch gar nicht gewürfelt. Also diese Dinge zu besprechen, ne? Und spielt man beim Würfeln mit einer gewissen Vertrauensbasis oder eben nicht? Also die Dinge anzusprechen, es ist ein bisschen anders als am Tisch, als online. Das finde ich schon unterschiedlich. Genau, das ist die eine Sache. Und dann eben das, was ich angesprochen habe, so diese Erwartungshaltung an das Rollenspiel. Nicht nur die Art und Weise, wie ich spiele, aber auch, was ich anspielen möchte, was für mich auf keinen Fall spielbar oder in ein Spiel gehört. Genau, ja, da kann man natürlich ganz viele Unterthemen wieder dazu reinpacken.
Und ich glaube, hier kommt auch dann der Unterschied zur Online-Runde, zur klassischen Tischrunde auch sehr, sehr stark zum Tragen, weil man online einfach viel schneller eine Gruppe findet, auch mit Leuten, die einem nicht so vertraut sind wie einer normalen klassischen Tischrunde. Die klassische Tischrunde hat da einen Vorteil, weil man sich persönlich meistens besser kennt, hat aber auch gleichzeitig einen Nachteil in diesem Bereich, weil man eben mit diesen Leuten zusammenspielen muss, weil es im ganzen Umkreis nur diese Leute gibt, die das Spiel spielen. Das heißt, man ist viel mehr gezwungen, sich auf Dinge einzulassen, die man nicht haben möchte eigentlich. Aber man muss viel mehr miteinander ausknobeln, dass man zusammenpasst. Online kann ich sagen, wir machen das so oder ich mache das halt nicht, weil die Spieleranzahl, die ich online generieren kann, viel, viel höher ist als die, wenn ich hier 5 Leute aus dem Umkreis zusammentrommeln muss, an die ja bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch spielen. Ne? Also da gibt's sowohl Chancen und Möglichkeiten auf der einen Seite als auch Boundaries auf der anderen Seite, wo man wieder merkt, dass beides seine Vor- und Nachteile hat. Ne?
Also mit Lines und Bales sind wir auch schon im ganzen Metier, was, finde ich, in jeder Session hier gehören sollte. Grundsätzlich erstmal, was sind Themen, die man ausschließen sollte? Das kann man aber auch, sollte man immer doppelspurig fahren, also sowohl offen in der Gruppe besprechen, als auch ein Angebot machen, dass man das der Spielleitung, dass Leute auch einfach privat schreiben können, wenn sie sagen, okay, ich möchte mich jetzt hier nicht quasi outen in der Gruppe, und dann kann die Spielleitung das stellvertretend machen, dass solche Themen, dass gewisse Themen, also wenn es zum Beispiel, wenn man seine Trigger nicht offenlegen möchte, persönlich, aber halt, die sollten ja schon erwähnt werden, dann kann man das der Spielleitung schicken und dann bringt die das ein, sodass nicht klar ist, welche SpielerInnen davon betroffen ist. Aber auch allgemein, welche Safety-Tools nutzt man? Das ist ja auch ein Thema, was so diesen typischen Reflex, so dieses, nee, das brauche ich nicht, bei mir ist das nicht nötig. Aber es schadet nie, ein Safety-Tool zu haben, weil wenn es nicht benutzt wird, ist es halt da und das ist keine Verschwendung. Aber wenn es mal nötig wird, ist es halt viel wert. Also ist eben die Frage, möchte man das benutzen wie ein Ampelsystem, wie die X-Card? Lines and Rails oder Triggers and No-Gos sind ja auch, gehen so halb in dieses Metier. Das ist halt eher für eine Vorbereitung dafür. Aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage für eine Session Zero. Welche wollen wir Safety-Tools und welche Safety-Tools wollen wir hier nutzen?
Genau. Und ich muss sagen, all das, was wir jetzt auch hier besprechen, gehört für mich sozusagen in die Session Zero. Also eigentlich für mich vor dem Charakterbau.
Definitiv.
Denn wenn ich einen Charakter gebaut habe, der zum Beispiel bestimmte Trigger auslösen könnte oder bestimmte Charaktereigenschaften hat, die denjenigen, der für den absolutes No-Go ist, da gerate ich ja automatisch schon in Konflikt. Und was mache ich dann? Also kann ich den Charakter ja gar nicht ausspielen oder muss ihn dann ändern? Oder also für mich würde das tatsächlich alles vor dem Charakterbau gehören. Nicht, dass genau, man einfach bestimmte Dinge über die andere Gruppe und über die anderen Spieler sozusagen weiß und sich einig ist und somit nicht mit seinem Charakter plötzlich über die gesamte Gruppe herfällt, wie so ein.
Also das kann man ja generell machen. Ne? Also es gibt ja Menschen, die sagen irgendwie, ich habe hier meinen Lieblingscharakter und den will ich spielen und nie keinen anderen. So. Oder ich habe diese eine Charakteridee, die ich schon unheimlich schon immer mal spielen wollte und jetzt ist die Chance, jetzt in dieser Runde mache ich das. So, ich finde, das ist aber, wie du schon sagtest, Juli, etwas verquere Herangehensweise. Sie ist verständlich, weil dieses Gefühl haben wir, glaube ich, alle schon mal gehabt, so von unseren Lieblingscharakteren oder unseren Lieblingsideen. Aber es bringt mir im Endeffekt wenig, wenn ich das nicht, wenn ich das vorher mache und dann merke, es passt nicht. Was mache ich denn mit dem Waldelfen, den ich schon immer spielen wollte, in dem Arvena-Stadtabenteuer? Ja, also nix. Oder in, noch schlimmer, in Gareth-Innenstadt oder so, ja. Oder was mache ich mit dem Achatz, der auf einmal ein Abenteuer spielen soll, was oben im Eis spielt? Ja, also da kann ich noch so ein geiler Achatz-Spieler sein. Verbringst du die Hälfte des Abenteuers irgendwie drinnen am Feuer oder in Schockstarre draußen im Eis. So. Machst du nix. Also von daher, das ist halt auch Teil der Session Zero. Was spiele ich überhaupt für ein Abenteuer? Ne? Gehört mit dazu. Was sind die Erwartungen an dieses Abenteuer? Kampfabenteuer ist nicht gleich Kampfabenteuer. Detektivabenteuer ist nicht gleich Detektivabenteuer. Haben wir übrigens tolle Folgen zu gemacht. ja, also es gibt Unterschiede und gerade der Spielleiter oder die Spielleiterin sollte da irgendwie ein bisschen hellhörig auch auf seine Gruppe hören. Wenn wir sagen, also wir spielen Kampfabenteuer, dann ruhig mal fragen so. Also einfach mal sagen, hey, wir spielen jetzt ein Kampfabenteuer, was stellt ihr euch denn für ein Kampfabenteuer vor? Und vielleicht kommt da was ganz anderes raus, als du dir das vorher gedacht hast. Und dann, was machst du dann als Spielleitung? Ja.
Gerade bei DSA finde ich im Kontext einfach wichtig, in der Gruppe zu besprechen, okay, spielen wir hier auf Effizienz oder auf Fluff? Oder wie ist die Gewichtung? Weil gerade Spiele in Systemen wie DSA, was ja einen sehr breiten Charakterbogen mitbringt, wo man sich extrem in irgendwelche Nischen spezialisieren kann, die, wenn wir ehrlich sind, im Abenteurerleben selten eine effiziente Nutzung erfahren. Klar, das kann man immer einbauen. Wenn die Spielleitung da sehr offen mit umgeht, kann sie das sicherlich auch was drumherum bauen. Aber es ist halt schon ein Unterschied, wenn wir sagen, okay, wir wollen hier eine Gruppe spielen, die wirklich so klassische AbenteurerInnen sind. Gerade für ein Kampfabenteuer ist es ja auch wichtig fürs Balancing. So, ich kann natürlich 4 Charaktere da reinschicken. Habe ich den Bauern, die Köchin, den Zargeweihten und die Diebin. Und dann ist die schwerste Waffe, die Gruppe mit sich rumschleppt, ein Knüppel und ein Dolch. Oder ich schmeiße da halt einen Ritter, eine Söldnerin und einen Rondra-Geweihten rein. Die machen zu dritt deutlich mehr. Wahrscheinlich macht jeder von denen alleine schon deutlich mehr. Und das sind halt schon so Fragen, die man auch vorerklären sollte. Wie wichtig ist uns das Ganze? Also soll man auch in Fluff investieren? Soll halt zum Beispiel die Kriegerin auch als Hobby klassischer Malerei haben und da auch durchaus mal ein paar AP drin versenken? Oder geht es hier darum, dass die Charaktere das, was sie können, gut können sollen im Rahmen des Regelsystems? Und da geht es vor allem nicht mal darum, dass das eine richtig und das andere falsch ist, sondern es geht vor allem darum, dass die Gruppe da alle ungefähr auf demselben, also auf derselben Spur sind, weil es, glaube ich, sehr frustrierend sein kann, wenn ein Charakter halt sehr auf Fluff ausgelegt ist und tolles Rollenspiel hat, aber der Gruppe halt keinen wirklichen Beitrag bringt und ein anderer hat einen Charakter, der sehr stark optimiert ist, der dafür aber halt auch sehr, sehr zugespitzt auf diese eine Eigenschaft ist. Und das in der Kombination kann, also es kann auch Spaß machen, aber es sollten halt alle vorher wissen, worauf sie sich einlassen und was gewünscht, was geplant ist.
Ja, redet da ruhig lange drüber und ausführlich, weil aus Erfahrung, also ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ja, also meine Runden sind ja online einsehbar, ne? Also ich habe letztes Jahr auch nochmal eine Nachricht gekriegt, wo kann man euch denn mal spielen sehen, kann man das überhaupt? Da hatte jemand auch meine ganzen DSA-Runden auf meinem Kanal gar nicht gefunden, also falls ihr diesen Podcast hier über YouTube hört, guckt ruhig mal auf den Kanal auch drauf und nicht nur auf neueste Videos, sondern auch auf den Kanal richtig drauf. Da findet man ganz viele Spielrunden. Also ein gutes Beispiel
dafür ist... Als Tipp, guckt in die Playlist. Der Koali hat eine schön aufgeräumte Playlist-Übersicht mit den Runden. Also die findet man gut.
Ja. Also ein gutes Beispiel ist meine Vorzeigerunde. Also Vorzeige in dem Sinne, dass meine Lieblingsrunde ist, die ich jemals gespielt habe, ist meine Klingen der Nachtrunde. Das war eigentlich so ein sollte so ein Lückenfüller sein, ist dann ein bisschen ausgeartet und vor der Runde in der Session Zero habe ich gesagt, ich brauche Charaktere für dieses Abenteuer, die sich wehren können, weil es wird starke Gegner geben. Es wird gekämpft werden. Und meine SpielerInnen so, ja, klar, mach mal. Haben sie auch gemacht. Also die hatten ganz gute Kampfwerte. Für mich zufriedenstellend, als ich dann das Charakterblatt jeweils gesehen habe. Sollte man dann übrigens auch immer machen, wenn man das denn dann schon ankündigt, ne? Nur mir selber und den SpielerInnen war nicht klar, wie das in der ganzen Situation dann später im Abenteuer sich wieder spiegelt würde. Denn da waren wir alle, inklusive mir, der ich ja auch die Werte kannte, überrascht, wie diese doch relativ hohen Kampfwerte dann doch nicht ausreichten für das, was ich denen dann entgegengesetzt hatte. Und dann auf einmal stand ich da, was mache ich denn jetzt? So, und dann hatten wir auch zwischendurch noch Gespräche mit, huch, was waren wir denn hier auf einmal als Gegner? Das ist aber krass. So, und ich dachte mir, ja, ich habe ja gesagt, ihr müsst euch wehren können, ne? Und ja, dann blieb mir nichts anderes über, als das ein bisschen alles ein bisschen abzuändern im Endeffekt. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass mir das Problem bewusst war, ich das Problem geschildert habe, meine SpielerInnen das Problem auch begriffen haben, sich daran gehalten haben und wir alle gemeinsam gefailt haben, das einzuschätzen, was auf uns zukommt. Und das kann nicht nur an diesem Aspekt passieren, das kann in allen anderen Aspekten auch passieren. Wenn ihr sagt, irgendwie, wir wollen keine Spinnen vorkommen lassen, das ist jetzt ein bisschen schwarz oder weiß, ne? Aber es kann halt irgendwie was ihr irgendwie ausformuliert haben, keine Ahnung, Tierquälerei oder so. Was ist denn Tierquälerei? So, ne, zum Beispiel. Oder Gewalt gegen Kinder. Ja, wo fängt denn Gewalt an? Wo fängt denn ein Kind an, ein Kind zu sein und ein Erwachsener? Ist das in der Spielwelt was anderes als wie, ne? Also, wo ist die Übertragung und so weiter und so weiter und so weiter? Und das, wenn ihr das möglichst genau ausdiskutiert, was sein darf und was nicht, je genauer ihr das macht, desto weniger Überraschungen werdet ihr später haben. Und dieses, oh ja, kriegen wir schon hin, ah ja, ja, ja. Wir sind ja erfahrene Spieler. So waren wir alle in der Runde. Ja. Jahrzehntelang DSA gespielt schon und ist trotzdem verkackt. Wobei, und die Runde war trotzdem geil, aber.
An der Stelle muss ich natürlich dann sagen, beziehungsweise geht mir der Gedanke durch den Kopf, tot diskutieren kann man Dinge nicht. Also sprich, alles ansprechen, alles so, wie ich es ihr gemacht habe. Ihr habt ja genau alles richtig gemacht, definitiv. Aber im Prinzip zieht sich die Session Zero dann mit dem ganzen Spiel durch, wenn neue Punkte oder Sichtweisen oder unvorhergesehene Dinge eintreten. Denn wenn wir auf das Spinnenbeispiel zurückkommen, ja, ich kann vielleicht vorher definieren, Spinnen triggern mich, ja. Und dann kommt einer mit Käfern und in dem Moment merke ich, Käfer gehen gar nicht, die triggern mich ja noch viel mehr. Ja, dann ist das aber ein Punkt, ja, nur weil ich in der Session Zero nicht angesprochen habe, muss ich jetzt da durch oder so. Nee, das ist etwas, was ich dann vielleicht vor dem Spiel bespreche oder im Spiel selber, wenn es ganz arg schlimm ist. Und dafür hat man vielleicht hoffentlich dann entsprechend auch die Punkte, die Atta angesprochen hat, definiert, nämlich die Mechanismen, so wie und wann stoppe ich etwas, wenn es mir zu weit geht? Oder wie schütze ich da? Wie kann ich etwas ansprechen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich sprenge gerade die Gruppe oder ähnliches, ne? Also all diese Dinge, selbst wenn man sie in der Session Zero vielleicht nicht angesprochen hat, weil sie einem noch nicht so bewusst waren, sobald sie einem bewusst werden, finde ich es gut, sie in der Gruppe zu besprechen, weil so eine Gruppe ja auch ein, das ist ja kein starres Objekt, das ist ein lebendiges Objekt, was wächst und gedeiht und sich entwickelt und sich, ja, bewegt. Ne?
Ja, und vor allen Dingen kann es auch ganz spontan sein, es kann ja sein, dass ich zum Beispiel, ich spiele meinen Krieger und ich weiß von mir, hey, so Kampf und keine Kampfbeschreibung und so, das liegt mir voll und ich mag das und so und kann auch ruhig mal ein Arm abgeschnitten werden, bla bla bla. So, und dann gerate ich halt in die Situation, mein Spielleitung beschreibt, ich beschreibe, wir steigern uns gegenseitig hoch in dem Gemetzel auf dem Schlachtfeld und auf einmal merke ich so, nee, das ist jetzt doch nicht das, was ich will. Und ich habe aber schon angefangen mitzumachen. Und es war auch im ersten Moment auch gut. Und genau das wollte ich ja eigentlich auch, habe ich so in der Session Zero vielleicht auch gesagt. So, ey, mir kann es nicht rau genug sein, mach ruhig. So, und dann aber in dem Augenblick bemerke ich dann, oh nee, ist nicht. Dafür braucht man das, was Atta angesprochen hatte, nämlich die Sicherheitsmechaniken, dass ich dann auch sagen kann, nee, Moment, stopp, machen wir mal 5 Minuten Pause, ich muss mal hier klarkommen auf das, was hier gerade passiert. Das muss ja nicht mal Gemetzel oder irgendwas sein, das kann auch irgendwie was anderes sein. So. Manchmal also, sind gerade, wenn man eine Gruppe hat, in der man spielt, die ganz immersiv erzählen kann oder wo man richtig abtaucht in die Welt, was bei vielen sehr, sehr erwünscht ist, dass man sehr immersiv spielt. Auch das sollte man übrigens vorher festlegen, ne? Welche Grade von Immersion oder wie man Immersion macht oder so. Wenn man da ganz tief reingetaucht ist und dann auf einmal, keine Ahnung, nimmt mich, keine Ahnung, das Gruppenmitglied heiratet, so, und mein Charakter macht da mit und muss eine Rede halten, keine Ahnung was, und auf einmal fühle ich mich total emotional so durch diese Szene berührt. Warum, weiß ich gar nicht, aber es ist halt gerade zu viel, dann ist das alles nicht schlimm. Macht Pause und sprecht drüber.
Wir haben auch eine super Folge zu Immersion. Guckt mal ganz vorne bei den Folgen. Irgendwo, weiß nicht,
Session. Eine Werbungsfolge heute. Also,
es ist, ich glaube, man kann auch schon festhalten, die Session Zero endet nicht am Ende der Session Zero, sondern es ist immer sinnvoll, quasi immer wieder dahin zurückzukehren, zu fragen, stimmt das noch so, wie wir es besprochen haben? Haben sich Sachen verändert? Das ist natürlich auch die Verantwortung jeder Einzelnen, sich zu melden, wenn man sagt, okay, bei mir haben sich Sachen verändert. Ich merke, das Thema betrifft mich jetzt mehr. Also kann ja auch irgendwas sein, was im realen Leben passiert, wenn man halt in der nahen Familie jemand hat, der schwer krank geworden ist, dann kann es plötzlich ein Thema sein, wenn Krankheit, Leiden, Siechen thematisiert wird im Spiel oder was derartiges. Oder wenn man gerade sein Haustier verloren hat, kann es sein, dass man sagt, okay, Hunde und Katzen sollten einfach, wenn die erwähnt werden, dann löst es bei mir sofort die Erinnerung aus. Und dann kann es manchmal wirklich was ganz Triviales sein. Das kann man ja trotzdem gleich dann einfach in der Beschreibung auslassen als Spielleitung. Ich glaube aber, was man auch grundsätzlich ist auch so ein bisschen, also natürlich nur ein bisschen, auch was wichtig ist, so das Miteinander in der Session Zero anzusprechen. Also nicht nur aufs Spiel selber zu gucken, sondern auch, wie interagieren wir am Spieltisch. Also klar, dass wir alle nett zueinander sein sollten, ist schon. Also, dass man sich nicht jetzt anschreit und beleidigt, ist, glaube ich, Common Sense. Aber was ist zum Beispiel mit so Verhaltensregeln? Erwarten wir, dass wer am Spieltisch sitzt, auch 100% aufs Spiel konzentriert ist? Oder ist es okay, wenn man gerade nicht an der Szene beteiligt, dass zwei Leute sich entweder in-game oder auch out-game einfach unterhalten währenddessen, während irgendwer anders gerade eine Solo-Szene spielt. Und wie ist das gerade bei Tischrunden mit Handynutzung? Weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, also ich finde das total unhöflich, wenn Leute ihr Handy in der Hand haben, wenn wir spielen. Und ich habe gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, für die das einfach quasi fast notwendige Bedingung ist, um fokussiert zu bleiben, dass sie währenddessen irgendwas am Handy spielen können, wenn sie gerade nicht aktiv im Spiel beteiligt sind. Weil das halt so ein bisschen Aufmerksamkeit bindet, aber dann gehen sie halt nicht mit den Gedanken weg oder lenken sich komplett ab. Aber das sollte man halt auch vorher besprechen, auch warum man das macht oder nicht macht und was dahinter steht. Dann ist da viel mehr Verständnis da. Wenn ich weiß, die Person daddelt halt Candy Crush währenddessen, weil sie dann besser zuhören kann, dann ist das was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, ja, wow, die interessiert überhaupt nicht, was passiert, wenn ihr Charakter nicht beteiligt ist. Dann brauchst du auch gar nicht mitspielen.
Ja, und das ist auch wichtig, was du sagst, dass man auch darüber reden soll, warum man was wie macht. Weil, kann ich auch, also jetzt nicht von der Spielrunde her, aber so von der Eigenart, die ich habe, kann ich das auch sagen, ich habe da so eine Eigenart, ich muss immer irgendwas mit den Finger machen. Und das haben ja viele Menschen so, ne? Und ich hatte mal eine Szene in meinem Leben, schon lange her, da habe ich mit jemandem gesprochen, der mir so ein bisschen sein Herz ausgeschüttet, so Liebeskummer, ne? Ich erzähle dir jetzt mal von meinem Liebeskummer so und hat dann losgelegt und ich habe dem zugehört und ne, also wenn man das halt unter Freunden so macht, ne? Sag ruhig und so. Aber ich habe dann beim Zuhören, ohne das selber zu merken, angefangen, meinen Schlüsselbund auseinander zu basteln und die Schlüssel alle in eine Reihe zu legen und wieder aufzufriemeln und wieder auseinander und wieder auf und so, einfach weil ich was mit den Händen machen musste, um zuzuhören, richtig, ne? Und das hat dann irgendwann also hörst du mir überhaupt zu? Und ne, war richtig Streit. So, und ich habe das nicht gemerkt vorher. Ich hatte ihm super gut zugehört und so, aber das ist halt so ein klassisches, so eine Szene, die ihr am Spieltisch halt auch haben könnt, wie der Atta das gerade beschrieben hatte, ne? Es gibt halt ganz viele Menschen irgendwie, Juli hat es gerade hochgehalten, das habt ihr ja leider nicht gesehen, weil wir konnten es ja nur hören, ne? Irgendwie Strickzeug oder so, ne?
Häkelzeug, ja.
Häkelzeug oder so. Ja, oder der Kugelschreiber, der immer geklickt wird, ne? Es kann sehr, sehr, sehr super nervig sein.
Es gibt ja auch viele Leute, die ja währenddessen immer zeichnen.
Ja.
Oder skizzieren oder sowas.
Ja. Oder schreiben kann auch super merkwürdig sein. Was dann schreibst du denn?
Nähen oder irgendwas mit den Händen machen, ne? Also, so, ob das jetzt Zeichnen handwerklich technisches ist oder so, ja.
Und du gibst dir als Spielleiter gerade die größte Mühe, die Szenerie zu beschreiben, und dann stopft sich der Kerl dann noch, sah dir die Pizzastücke in den Mund und mampft dann ganz laut, ja. Und es ist gerade super emotional, und dann kommt da so ein Röpser raus und so. Ja.
Das habe ich aber schon jetzt ein, zwei Mal in Online-Runden gehört, dass Leute sagen, darum bitten, dass man sich quasi stumm und Kamera ausschaltet, wenn man isst währenddessen, weil sie es gar nicht abkönnen, Leuten beim Essen zuzuschauen. Also genau, eben über solche Sachen, was denn unsere Erwartung hier am Spieltisch oder am virtuellen Spieltisch, wie hier umgegangen wird. Oder auch, wie wird damit umgegangen, wenn jemand nicht am Spieltisch oder am virtuellen Spieltisch sitzt? Also wie spielen wir mit Abwesenheiten? Spielen wir, es gibt ja Gruppen, die sagen so, wir spielen immer und wer da ist, ist da und wer nicht da ist, wird mitgezogen. Oder wir spielen mit, sobald eine
Person spielt. Was heißt denn das mitgezogen? Ne?
Also ja, eben genau, wie darf das? Darf der, wird der von jemandem übernommen? Wird gewürfelt? Wie wird damit umgegangen? Oder spielen wir nur in voller Besetzung? Das kann aber halt auch einfach super frustrierend sein, wenn jemand sich mühevoll halt diesen einen Abend der Woche immer freischaupelt und dann sagt jemand Donnerstagmittags noch Bescheid, ja, sorry, heute Abend passiert nichts, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe jetzt bin spontan zu einer Party eingeladen worden. Und das halt auch vorhinein zu klären, so wie verbindlich ist dieser Termin? Wie hoch ist die Erwartung, dass Leute dann auch wirklich erscheinen? Also ist es so ein, okay, es wäre schon gut, wenn ihr euch alle, also wenn ihr irgendwie an diesem Tisch sitzen könnt, ohne vom Stuhl zu fallen, ist das so die Erwartungszeit, dass ihr auch da seid? Oder sagen wir, es ist halt, das machen wir wirklich nur ganz casual und jedem soll es gut gehen, jeder soll Bock haben, da zu sein. Da gibt es auch die komplette Bandbreite und alles ist irgendwo okay, aber es ist sinnvoll, darüber früh zu sprechen, weil es da auch ganz unterschiedliche Erwartungen und auch, also wie viel Bedeutung man dem zumisst, ja auch einfach dran hängt. Das ist ja nichts Falsches dran. Aber für manche ist es halt, ja, Pen Paper mache ich, wenn ich halt sonst nichts Besseres zu tun habe. Und für manche ist das so, das ist mein Highlight der Woche und ich schiebe darauf hin und ich möchte das unbedingt spielen. Und dann, das ist mir auch extrem wichtig und extrem hohe Priorität in meinem Kalender.
Mal der Teil auch gerade bei unterschiedlichen Haltungen recht schnell frustrierend werden kann für die einzelnen Personen. Ne? Wenn der einer ist, ja, dem ist es egal, ob das jetzt fünfmal ausfällt oder ob das jetzt alle drei Monate stattfindet, und einem ist es aber super wichtig, wirklich da regelmäßig zu spielen und zu spielen und in dieser Gruppe sozusagen diese Auszeit sich zu nehmen. So, und wenn diese zwei Haltungen komplett ungesprochen aufeinanderprallen, dann entsteht, glaube ich, ganz schnell Frust, so eigenes Frustpotenzial innen drinne, wo man, ja, wenn das unausgesprochen bleibt, sich das vielleicht in eine schlechte Richtung entwickelt.
Es ist halt auch eine Sache, ne, irgendwie, was erwarte ich von meiner Gruppe, also sowohl als Spieler als auch als Spielleitung. Was erwarte ich von den anderen? So. Ne? Und halt, mich interessiert das halt auch, was die anderen von mir erwarten. Ne? Ja. Also kann ja auch es kann ja auch ganz, ganz minimale oder dezidierte Dinge sein. Zum Beispiel, wir einigen uns da drauf, keine Ahnung, sagt man ja häufig in solchen Gruppen, dass man so die klassischen Verteilungen hat, also wir spielen nicht alle einen Ritter, ne? Also, ne? Sondern wir haben halt, kennen wir ja, ich spiele einen Magier, ja, ich spiele einen Elfen, ja, ich spiele einen Zwergen, einen Ritter, bla bla bla. Und ja, und ich nehme noch den Dieb, der bleibt über oder so, ne? Kennt man ja zum Beispiel auch. Ne? Wie sicher fühlt man sich dann mit diesem, was bleibt denn über? Ist das wirklich das, was ich machen will? Und wenn der andere den Magier spielt, was habe ich dann für eine Erwartung an den Magier? Also ohne dem jetzt zu viel für seinen Charakter vorgeben zu wollen, ne? Aber wenn ich jetzt höre in DSA, da spielt jemand einen Magier und der kann aber keine magische Analyse und der kann auch keine, ne, also Sachen, die für mich sonst für einen Magier halt irgendwie wichtig wären, dann komme ich dann an den Spieltisch und sage, da hätte ich mal lieber den Magier gespielt. Weil jetzt brauchen wir diese, also, oder keine Ahnung, hätte ich meinem Avis-Geweihten mal ein paar andere Talente noch gegeben, weil ich, wenn ich gewusst hätte, dass dieser Magier gerade keine Analyse kann oder sowas, ne?
Genau, damit würden wir eigentlich auch
wieder...
Ist ja auch
die Klugheit 8 Magier.
Ist das der Möchtegern-Magier, oder?
Nein, nein, das ist der Barbar, der alles halt, also keine Ahnung, der Feuerball, dann nimmt er halt eine Fackel und wird...
Ich zauber mit meiner Axt. Entschuldigung, Alter.
Das war auch mein... Also ich habe auch noch einen doofen Kommentar dazu gebracht.
Nee, aber ich glaube... wir haben das Thema auch, glaube ich, auch mit dir, Atta, ne, damals angesprochen. So, ich sag mal, die Homogenität oder die Nicht-Homogenität einer Gruppe, sprich, also wo wir bei dem Punkt waren vor dem Charakterbau Session Zero, sprich, wenn man schon zum Beispiel weiß, in welche Richtung das Abenteuer geht oder die Kampagne oder was auch immer. Ne? Also man muss ja auch besprechen, spiele ich ein Abenteuer, erwarte ich dass das nach 5 Sessions zu Ende ist? Ist es für mich nur ein One-Shot, dass wir nur einen Abend spielen? Oder erwarte ich, oder möchten wir jetzt 2 Jahre eine Kampagne hier durchziehen mit ne, sich langziehenden Sessions? Die Besprechung der möglichen Gruppe, weil wenn ich da plötzlich, wenn alle 4 sagen, ich spiele ein Barbar, und wir gehen aber nach Gareth rein und machen
Hofabenteuer.
Ein Hofabenteuer, ja. Also vielleicht findet die Gruppe das lustig, mal so zu spielen, auch wenn ich glaube, dass sich der Schalk darin recht schnell ausspielt und zu Ende ist. Für ein einmaliges Abenteuer kann das ja auch sehr lustig sein. Aber also gerade... Also ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, finde die Homogenität einer Gruppe, dass jeder mit seinem Charakter auch zum Zuge kommen kann und man sich nicht gegenseitig die Slots, die spielbaren Slots wegnimmt, finde ich zum Beispiel wichtig. Weshalb ich es gut und wichtig finde, so die Gruppencharaktere vielleicht vorher zu besprechen, bevor ich mich komplett festlege. Ich bin ein Charaktertyp, wenn ich irgendwo in der Gruppe auch mal einen Füllslot ausfüllen kann von einem Charakter, dann mache ich das sogar gerne, weil es mir manchmal die Herausforderung gibt, einen Charakter zu spielen, auf den ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, der aber eine Lücke in der Gruppe schließt und für mich eben diese Herausforderung oder die Idee darstellt, mich mal mit etwas Neuem auseinanderzusetzen, was ich so vielleicht gar nicht im Kopf hatte. Ne?
Und umgekehrt ist ja auch so, es kann ja auch so Sachen sein, wenn ich zum Beispiel auch ein Thema für meinen Charakter haben möchte. So, ich möchte halt der Föhnelf oder die Föhnelfe sein, die sich in der menschlichen Gesellschaft zurechtfinden muss. Und dann stoße ich darauf, dass der Rest der Gruppe spielt ein Verkiner, eine Trollzackerin, ein Fjaninger und ein Achass. Dann bin ich halt plötzlich kein Exot mehr. Klingt eher nach einem Aventurischen.
Ist die Gruppe Exot.
Eben, und das ist ja auch zum Beispiel so Fragen, also auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich wollte immer schon mal, das ist jetzt mein Szenario, kann ich meinen Maraskani spielen? Und dann steht ja plötzlich ein zweiter Maraskani. Das kann auch einfach frustrierend sein, wenn man sagt, so, das war was, wo, das wollte ich in Szene setzen für mich. Und es kann spannend sein, aber es ist gut, das vorher abzusprechen, ob das für beide Seiten auch okay ist und gewünscht ist. Was ich an der Stelle auch immer wichtig finde, was finde ich auch, also was ich gemerkt habe, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, so Frage, wie gehen wir mit Geheimnissen und mit PvP, also Player versus Player um?
Ja.
Also gerade bei Geheimnissen, so dieses, ist der geheime Fax-Geweihte, wer weiß davon? Die Spielleitung muss es wissen, das wird schwierig sonst. Der Spieler, die Spielerin sollte es wissen, das ist schon hilfreich, aber wissen es die anderen Spielenden? Ihre Charaktere müssen es nicht wissen, aber ob die Leute am Tisch wissen. Und das ist halt gerade zum Beispiel bei dieser Absprache von Charakterkonzepten zum Beispiel so eine Frage. Wer hat das in einer Runde, die ich nicht im Stream, aber online gespielt habe? Viele Grüße an Nona, der hört den Podcast zumindest immer mal wieder. Der hat einen Fax-Geweihten gespielt, der war Künstler. Und da war jetzt also die Frage, okay, outet ihn nur als Künstler in der Gruppe? Oder sagt er halt, okay, das ist ein Fax-Geweihter und alle wissen das, damit auch klar ist, was er mitbringt an Fähigkeiten, aber auch an Werten und an Überzeugungen, damit das halt kompatibel ist mit der Gruppe, weil ein Künstler oder eine Künstlerin, da könnte man sich leichter denken, ja gut, okay, ist halt so ein höfischer Charakter, sozial wahrscheinlich fähig, aber Diebesfähigkeiten erwartet man nicht unbedingt oder auch also die Überzeugung eines Geweihten erwartet man nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, der Klassiker, so dieses der geheime Schwarzmagier oder die Schwarzmagierin oder die Fexgeweihten, wo das ganz oft Thema ist und wo ich zum Beispiel immer vertrete absolute Offenheit am Spieltisch und alle, ich kann von allen erwarten, dass sie es nicht ausspielen. Aber für manche ist es halt diese Inszenierung und dieser Moment, wenn der Charakter dann irgendwann das offenbart am Spieltisch, auch so ein wichtiges Highlight, dass sie sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es Geheimnisse gibt. Und PvP ist quasi die nächste Stufe davon, wie stark dürfen Charaktere gegeneinander handeln. Also darf man gegeneinander intrigieren? Darf ich hinter dem Rücken der anderen Charaktere irgendwas anstellen? In einer Vampire-Runde hat mein Charakter hinter dem Rücken der anderen beiden Charaktere einen Bauernhof niedergebrannt, um Spuren zu verwischen, was die beide massiv abgelehnt haben und ist einfach zurückgegangen, hat es gemacht und ist wieder hergekommen. Das kann halt auch sich wie echter Verrat am Spieltisch anfühlen. Natürlich kann man sagen, ja, man sollte drüber stehen, das sind ja nur die Charaktere, aber möchte man das? Möchte man das? Und es geht ja noch ein Level weiter. Also dürfen Charaktere sich gegenseitig angreifen? Was ist, wenn moralische Werte aufeinandertreffen? Kämpfen Charaktere untereinander? Darf das passieren? Darf man Zauber gegen andere Charaktere ausnutzen? Darf ich den Prajoten mit einem Bann Baladin belegen, damit der mal bei meiner Magie die Augen zudrückt? Und solche Sachen soll man, glaube ich, früh ansprechen, weil das halt sehr wichtig ist und weil es halt von allen Disziplinen im Spiel erfordert, das in sich, in der Spielwelt nicht logisch zu erklären ist, aber wichtig ist, um gutes Miteinander zu spielen.
Was viel auch damit zusammenhängt, wie verbissen spiele ich meinen Charakter, wenn der Schwarzmagier auf den Weißmagier in der Gruppe trifft. Also möchte ich das überhaupt in der Gruppe haben, wenn ich diese Konstellation schon habe? Also sprich, wenn ich schon zum Beispiel bei der Gruppenbesprechung feststelle, da könnte es Potenzial dafür geben, dann ja, halte ich es auch für richtig, auf jeden Fall Dinge anzusprechen, wie man mit diesen Konflikten, die entstehen könnten, wenn ich meinen Charakter sehr verbissen durchziehe oder durchziehen möchte oder eben vielleicht auch anpassbar durchspielen kann und entwickelbar anders spielen kann, dass mein Weißmagier oder mein Schwarzmagier eben eine andere Entwicklung mitmacht, als ich es vielleicht für Anfang gehalten habe, dass man das auf jeden Fall anspricht und die Möglichkeiten immer auch im Hinterkopf dann behält.
Das Gleiche gilt übrigens auch in die genau entgegengesetzte Richtung. Also nicht nur PvP, sondern eben auch das, wie intensiv dürfen denn Spieler mit Spieler interagieren? Kommt meistens dann, wenn es romantisch wird, irgendwie zum Tragen, ne? Also sind alle offen für alle möglichen Pärchenkonstellationen? Wird sowas überhaupt am Spieltisch gern gesehen? Was ist, wenn mit NPCs, die dann eventuell mit involviert sind? Solche Sachen müssen halt auch geklärt werden. Und generell Sexualität sollte sowieso auch immer ein Thema sein. Da gibt es auch die einen oder die anderen, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Dann kommt immer ganz schnell, ah, seid doch nicht so prüde. Leute, lasst euch da nichts einreden. Ihr habt eure Vorlieben und Nicht-Vorlieben. Ihr müsst da nicht euch irgendwie sagen lassen, das muss jetzt ausgespielt werden. Ne?
Ja, vor allem hat das nichts mit Brüte sein zu tun. Also.
Ja, wenn euer Mitspieler sagt, aber ich wollte meine halbnackte Elfenreiher-Geweihte spielen. Ja, wenn dir das unangenehm ist, dann entweder spiel mit dieser Person nicht oder ihr müsst euch einigen, dass es halt irgendwie ein bisschen anders ist.
Und es ist auch legitim, in der Session Zero festzustellen, okay, wir kommen hier nicht zueinander. Also gerade auch rückblickend auf das Thema, so ich möchte unbedingt diesen Charakter spielen. Dann kann es zu dem Fazit werden, dass entweder die Person, die sagt, mit dem Charakter kann ich nicht spielen, die Gruppe verlässt, oder die Person, die sagt, ich will nur diesen Charakter spielen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Gruppe. Dafür ist es auch da, um eben festzustellen, wollen wir überhaupt in dieser Konstellation spielen? Oder gibt es hier Punkte, wo wir sagen, wir haben unterschiedliche Erwartungen und wir finden keinen Kompromiss, der für alle gut ist und dann ja, verschwendet man nicht seine Zeit, in Anführungsstrichen, mit einer Runde, die einen nie so wirklich erfüllen wird.
Das ist übrigens für Tischrunden, also weniger für online als für wirkliche Tischrunden irgendwie auch gerade dieses Beziehungsthema auch sehr, sehr, sehr krass. Auch wenn ihr untereinander halt romantische romantische Zwiegespräche erlaubt. Und er sagt das vorher und dann wird das dann gemacht und dann auf einmal merkt man dann mittendrin so, vielleicht kommt da etwas zu viel durch von dem Spieler und nicht dem Spielercharakter. Ist das denn wirklich so? Weil manchmal kann man das ja nicht wirklich unterscheiden. Dann kommen wir zu dem Punkt wieder zurück, den Juli angesprochen hat. Ist nie vorbei, die ganze Session Zero. Dann redet man am besten nochmal drüber.
Richtig. Ich meine, Rollenspiel macht ja auch mit einem etwas. Nicht nur mein Charakter erlebt ja durch das Abenteuer eine Entwicklung, auch ich als Rollenspieler dahinter, als Person, mache eine Entwicklung mit. Das Spiel ist, Rollenspiel ist anders als ein Brettspiel. Aber selbst beim Brettspiel muss ich sagen, nehmen wir mal als Beispiel ein Kind, das lernt auch seine Frustrationsgrenzen oder erweitert seine Frustrationen durchaus beim Brettspiel. Das ja, also das ist aber ein anderer Bereich. Aber beim Brettspiel mache ich vielleicht nicht so eine, als Erwachsener, so eine Entwicklung wie beim Rollenspiel mit, also als Person dahinter. Weil es ist ja nicht nur mein Charakter, der das erlebt. Ich spiele ja die Dinge und ich reflektiere sie auch, die da passieren, die Dinge. Und es sind ja oftmals, das kann natürlich als ganz flapsig und ganz Comedy und ganz lustig sein. Das können aber auch durchaus, ich sag mal, jetzt nicht für mich als Person, aber für meinen Charakter durchaus dramatische Erlebnisse sein, die ich aber in meinem Kopf ja erlebe und die doch was mit mir machen, die eine Wirkung, Auswirkung auf mich irgendwie haben. Es sei denn, es ist wirklich Hack'n'Slay und Würfelspiel. Also das gibt's ja auch im Rollenspiel. Es gibt ja auch genug Runden, die das weder tiefgründig noch immersiv noch irgendwie gefühlstechnisch berührend haben möchten, wo es einfach ein Planspiel mit Würfeln ist und man einfach die Gegner wegkloppt oder eben nicht, sich wegkloppen lässt. Also gibt's auch. Von daher...
Fällt mir gerade, wo du das erwähnst mit dieser Würfelorgie, fällt mir noch eine Sache ein, die ich euch ans Herz lege, als Spielleitung das anzusprechen in eurer Session Zero, nämlich wer würfelt überhaupt und wann? Und das geht auch zum Beispiel um solche Sachen. Für manche Leute ist es im Rollenspiel total normal. Ich würfel mal eben aus, ob mein Charakter das mag. Ich würfel mal aus, ob ich das verstehe. Ich würfel mal aus, ne, solche Sachen, weil man selber eine random Sache für seinen Charakter festlegen will. Und dann ich mach mal eben eine Probe auf Sinnesschärfe. So, und du als Spielleitung sagst, warum machst du gerade eine Sinnesschärfenprobe? Was, wie, wo? Ja, ich mach mal eine Sinnesschärfenprobe und dann, ich höre jetzt ja übrigens alles, ne, weil ich habe ja hier eine glückliche Probe gewürfelt. Und du denkst ja jetzt Spielleitung, Moment, stopp, das ist übergriffig. Ne, genau, also kann man so machen, dann muss das aber vorher festgelegt werden. Ne? Wer sagt an, wann gewürfelt wird? So. Und das eine ist vielleicht weniger problematisch, wenn ihr jemanden W20 wirft, um zu gucken, um eine random Sache rauszukriegen, ob man sich seinen eigenen Charakter irgendwie was macht oder nicht, für sich selber. Dann ist das was anderes, als wenn ich halt dem Spielleiter quasi auch in sein Metier mit eingreife und dann irgendwie dann sage, ja, ich habe jetzt schon mal vorsorglich eine Sinnesschärfenprobe gewürfelt, also weiß ich jetzt ja alles, wenn was um mich rum passiert. So. Nee, also so würde das bei mir nicht passieren. Ne?
Richtig, also schon sich zu überlegen, wie viel Entscheidungen möchte ich oder wollen wir als Gruppe den Würfeln überhaupt überlassen, ne? Also genau. Was für den einen eine Erleichterung ist, so, boah, ich muss mich jetzt nicht entscheiden, da, ich lasse den Würfel jetzt entscheiden, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, kann für den anderen ja total einengend sein, dass ich jetzt etwas, was völlig selbstverständlich für meinen Charakter wäre, wie er sich entscheidet oder wie er etwas tut oder was er etwas macht, dass der das plötzlich auswürfeln muss, weil der Meister das vorgibt, dass er auswürfeln muss, ob er eine Klinke drückt. Also jetzt mir fällt jetzt nichts Besseres ein, aber so, oder?
Und dann aber ich habe mal Würfel, könnte eine 20 werden bei der Stärke.
Oder da ist eine Tür offen und man würfelt daraus, ja, tut mir leid, dein Charakter ist jetzt zu schwach, eine Tür zu öffnen. Dinge, die vielleicht selbstverständlich wären
alles
für mich.
Alles schon erlebt.
Ja, eben. Aber das ist, glaube ich, so etwas, wo man sich so ein bisschen, ich sag mal, auf die Würfelentscheidungstiefe einigen muss. Ich weiß, also möchte ich wirklich alles dem Würfel überlassen oder möchte ich das in meiner Hand haben? Na,
ja, wie gehe ich mit misslungenen Proben auch um? Ne? Auch dieses gerade auch Scheitern zulassen. Ne? Wie sieht dieses Scheitern, wenn ich es zulasse, auch aus? Manche Leute haben auch so die Tendenz, alles scheitern zu lassen, weil sie das cool finden, wenn ihre Charaktere in Schwierigkeiten kommen oder so. Aber ist auch blöd. Irgendwann nutzt sich das auch ab. Ne? Also das ist, hat alles immer zwei Seiten.
Genau. Aber auch, was misslungene Proben bedeuten können. Ist es das wirklich komplette Scheitern? Oder ist es vielleicht die Art, wie etwas passiert, die da sich vielleicht anders entwickelt oder negativer entwickelt? Ist für mich ein, ich nenne es mal so, verkackter Wurf wirklich verkackt in dem Moment? Oder nehme ich es als Chance, Dinge anders auszuspielen, als ich sie mir in dem Moment vielleicht gewünscht hätte? Wenn jemand sagt so, ja, ich komme mit gescheiterten Würfen klar und mir ist das wurscht. Oder wenn jemand sagt, ja, gescheiterter Wurf, das sehe ich aber nicht als Chance, das ist für mich total schlecht und so, ne, dann, das sind alles so Frustmomente, die entstehen können, die man eben vielleicht ganz gut vorher weiß, wie man dann damit umgeht.
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich jemanden mal DSA erklärt, also DSA 5 erklärt habe, diese 3 W20-Proben, ne? Und hab dann irgendwie gesagt, so, ja, du würfelst halt auf Mut, Geschicklichkeit, Körperkraft, ne? Keine Ahnung, für eine irgendeine Probe. Und das, man kann das bei DSA ganz toll machen, habe ich dann ja gesagt, weil dann zum Beispiel der Mut zeigt, also je nachdem, wenn deine Probe misslingt, siehst du halt an dem Würfel auch, wo die Probe misslingt bei dieser Probe, ne? Also ist es der Mutaspekt, der bei der Probe scheitert, ist es der Geschicklichkeitsaspekt, ist es der Körperkraftaspekt. Das ist ein unterschiedliches Outcome. So. Und die andere Person sagt, ach so, ja, so habe ich das denn noch nie gesehen. Das ist ja total spannend. Und schon hatte man wieder ein ganz anderes Spielgefühl am Tisch, ja.
Die Wand hat Körperkraft zu übrigens klettern bei DSA 5.
Ja, das ist ja perfekt, ne? Also es macht einen großen Unterschied, ob ich wegen Mut nicht klettern kann oder wegen Körperkraft, ne?
Aber das ist zum Beispiel auch das, also auch so, das sind natürlich Details, aber wenn man zum Beispiel denkt, also wenn jemand sich denkt, das so denkt, dann kann es natürlich auch sein, dass er sagt, ja, aber gut, wenn ich mit der Mutprobe beim Klettern scheitere, dann traut es mein Charakter gar nicht loszuklettern, kann er auch nicht runterfallen. Aber ich glaube auch grundsätzlich
drin merken, dass es zu hoch ist und dann nicht den Mut haben, weiter zu klettern. Ja.
Aber auch so grundsätzlich auch der Spielstil, der Umgang der Spielleitung mit den Spielenden oder den Charakteren ist auch, also zum Beispiel so die ganz klassische Frage im Pen Paper, Sandbox oder Railroad. Es wird nie in Reinform vorkommen, aber was wollen wir hier? Möchte ich quasi mit meinem Charakter völlig Freiheit haben und halt in jede Richtung losziehen können? Oder geht es mir schon darum, ich möchte ein Abenteuer erleben und einen coolen Plot spielen? Und dann möchte ich aber auch Hinweise bekommen, wo ich langgehen soll und nicht hoffen, dass ich irgendwann drüber stolpere, nachdem ich die 3. Taverne und den 8. Laden abgeklappert habe, wo nichts Spannendes passiert ist für mich. Und das sollten ja auch, also, das sind ja beides vollkommen legitime Ansätze, worüber auch so ein bisschen, wo man sich darüber unterhalten sollte, was erwarten denn die Spielenden, was möchte die Spielleitung eigentlich spielen und in welche Richtung soll das Ganze gehen?
Ja, und ich rate auch immer zu nach Spielsessions sowas auch gegenzuchecken, wie das gewirkt hat, auf was man sich geeinigt hat. Ne? Oder wenn ihr als Spielleitung zum Beispiel habt euch einen coolen Kniff ausgedacht für die Session. Ich hatte das einmal, da habe ich ein Abenteuer gespielt mit jemandem in ein Stadtabenteuer. Da hat der Spielleitung uns von einem Tempel immer zum anderen Tempel geschickt. Und die haben sich dann, ne, der eine Tempel vorstellt, dafür sind wir nicht zuständig, da müsst ihr zum anderen Tempel. So, und dann gehen wir zum anderen Tempel. Ja, dafür sind wir nicht zuständig, da müsst ihr zum anderen. So Passierschein A38-mäßig.
Ich wollte gerade sagen, ich bin der Obelix und Asterix.
Das hatte sich der Spielleiter halt irgendwie so gedacht. So, und es ist ja auch ganz lustig. Nur wenn man dann als Spieler da drin steckt in dieser Sache und siehst da schon irgendwie, der Spielleiter lacht sich schon ein bisschen ins Fäustchen so und das passiert dann zum 3. und zum 4. und zum 5. Mal, irgendwann ist es dann auch nicht mehr lustig so. Und da kann man auch ganz klar so gegenchecken, so war meine Idee, die ich da jetzt hatte für die Session, war das irgendwie, war das okay oder war das jetzt irgendwie drüber?
Hm? Ja, aber ich glaube, also bei Asterix, ich kann mir das gut vorstellen, bei Asterix und Obelix, wenn man das sieht, das ist natürlich herrlich. Das ist einfach ein super, super Joke, ist halt eben die Frage beim Spielen. Ich glaube, das ist aber das, was man sich während des Spiels ja stellt und ständig reflektieren muss ja auch. Ne? Wie entwickelt sich das Spiel? Wie reagieren die einzelnen Spieler auf die Dinge? Nehmen sie sie an? Nehmen sie sie nicht an? Sind sie nervig? Sind sie nicht nervig? Aber auch ich als Spieler, also nicht nur als Meister muss ich reflektieren, auch als Spieler muss ich reflektieren, das, was ich spiele, kommt das gut an, kommt das nicht gut an, wird es schlecht angenommen, gibt es da komische Dinge, passieren doofe Dinge, nehme ich zu viel Zeit, nehme ich zu wenig Zeit ein, also all die Dinge. Das ist für mich, glaube ich, was im Rollenspiel für mich, also reflektieren, eigentlich immer dazu gehört. Ich glaube, das ist das, was mit der Session Zero niemals aufhört. Aber wo wir bei der Session Zero sind und dem Charakterbau waren, da hätte ich mal eine Frage an euch gehört oder würdet ihr sehen, wenn man mal angenommen, man die Dinge, die wir jetzt alle angesprochen haben, wir haben die Session Zero gemacht, wir haben die für uns relevanten Dinge besprochen, ob das jetzt alle oder nur ein Teil der Punkte waren, gemacht, wir haben uns über die Gruppe, die Charaktere vielleicht, eigentlich vielleicht noch nicht konkret über die Charaktere, würdet ihr sozusagen eine Session Zero vor dem Charakter, was wir jetzt hatten, machen und nochmal eine Session Zero nach dem Charakter machen? Oder sagt ihr, Session Zero, jeder baut seine Charaktere und dann können wir direkt losspielen?
Ich glaube, ich würde sagen, das kann man einfach, sollte man fluider halten. Also ich würde grundsätzlich sagen, ich würde nicht noch eine extra, eine quasi Session 0.2 planen. Aber klar, wenn jemand beim Charakterbau irgendwas auffällt, irgendwas entgegenspringt, dann ist es natürlich sinnvoll, das am Beginn dann der ersten gemeinsamen Session nochmal zu thematisieren. Aber muss jetzt auch nicht jeden Punkt immer durchkauen. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen gruppenabhängig, wie viel sich auch beim Charakterbau entwickelt. Und wahrscheinlich kommen die meisten Leute schon mit einer Idee in die Session Zero. Der Charakter ist vielleicht noch nicht fertig gebaut, bei manchen sicherlich schon. Aber also ich glaube, es wird eine seltene Gruppe finden, die quasi erstmal alles bespricht und dann schreibt die Spielleitung das Abenteuer und die Spielenden bauen ihre Charaktere. Ich glaube, das ist eher so ein, das greift so ineinander. So, man plant die Gruppe, man sammelt seine SpielerInnen, man hat schon einen Plot im Kopf als Spielleitung und die SpielerInnen haben alle schon so Ideen, ah, das könnte ich mal spielen und dann gibt man die Session Zero, da ist ja eigentlich auch schon vieles vorher klar. Und dann werden sich hier noch Fragen ergeben.
Kommt auch ein bisschen drauf an, worauf man sich selber vorher auch geeinigt hat, ne? Also, manche machen das auch im relativ fluide, dass man die erste Session dann, diese, wo sich die Charaktere kennenlernen, noch nicht richtig mit Inhalt füllt, also mit abenteuerrelevantem Inhalt, sondern eher so eine Kennenlernfolge halt noch hat, wo man dann halt auch noch merkt, so passt da vielleicht irgendwas nicht. Ne? Und danach irgendwie, keine Ahnung, dieses klassische Tavernenabend ist dafür immer sehr gut geeignet oder irgendwie trifft sich auf der Straße ums Lagerfeuer herum oder so, ne? Kann man machen, muss man aber nicht, aber manche machen das irgendwie, dass man so eine Zusammenführung hat und dann in dieser Session dann merkt, passt da noch irgendwas nicht ganz zusammen, sondern harmonieren die auf irgendwie nicht, wo ich mir das vielleicht vorher gar nicht gedacht habe. Aber so eine richtige nochmal jetzt alles ausklamüsern würde ich nicht nochmal machen. Also kann man, muss man aber nicht, finde ich, ja.
Welche Punkte von all dem, was wir besprochen haben und vielleicht von all dem, was wir auch noch nicht besprochen haben, würden für euch wie auf so eine Art Checkliste gehören?
Die, das finde ich gut, die Frage, ja.
Die man sich auf jeden Fall wie so eine, ich sag mal, Checkliste sozusagen in Hinterkopf oder sogar auch als eine richtige Checkliste aufstellen kann. Für eine Session Zero.
Also aus den letztjährigen Erfahrungen von Runden bin ich ein bisschen davon abgekommen, eine Checkliste abzuarbeiten für die Session Zero. Also klar habe ich bestimmte Dinge, die ich besprechen möchte, aber das ist auch von Runde zu Runde unterschiedlich teilweise. Je nachdem, was und wie ich es spielen möchte. ich würde diese Checkliste fluide halten. Ich würde Dinge, die mir wichtig sind für meine Spielrunden, draufschreiben. Also zum Beispiel, wenn man online spielt, kann man das in so einem Google-Doc machen, ne? Dinge, die mir wichtig sind, noch bevor wir loslegen, das muss ich noch mit euch besprechen. Und genau dasselbe sollen meine Mitspielenden auch machen. Egal, ob sie Spielleiten oder Spieler spielen. Jeder soll das, was ihm wichtig ist, was vorher noch zu besprechen ist, einfach auf eine Liste schreiben und dann arbeiten wir das alle gemeinsam ab und dann hat man, glaube ich, einen guten Überblick. Vielleicht fällt einem dann im Gespräch untereinander noch mehr ein, dann ist das auch gut, dann kommt das ergänzt. Aber jetzt irgendwie so ein Paper zu veröffentlichen, zu sagen, das ist jetzt die Session Zero Checkliste, kann jetzt jeder übernehmen, das ist, da steht alles drauf, was man haben will, das funktioniert so nicht. Bin ich festen Überzeugung.
Aber
so
ist. Es ist, glaube ich, schon sinnvoll für sich selbst, sich immer mal in Ruhe Gedanken zu machen, was sind meine Themen und die dann immer mal zu ergänzen, dass man quasi
definitiv
die Liste rausziehen
ja.
kann, wenn man wieder eine Session Zero hat, egal ob als Spielleitung oder als Spielende, weil man da halt sonst ganz leicht Dinge vergisst und sich selber so Gedanken macht, was sind Themen, die für mich wichtig sind, weil eins, was jetzt, das ist nämlich der letzte Punkt auf meiner Notizliste, was für mich zum Beispiel unglaublich wichtig ist, was ich auch gemerkt habe beim Spielen, ist Charakterautonomie. Es ist mir extrem wichtig, dass ich die Kontrolle über meinen Charakter habe und ich die Entscheidung für meinen Charakter treffe. Und das kann so klein, also es beginnt bei so Sachen wie die Spielleitung nutzt als Element so, du zitterst vor Angst. Das möchte ich selber entscheiden können, ob mein Charakter vor Angst zittert. Du kannst mir schreiben, dass es angsteinflößend ist, aber ob ich Angst habe oder nicht, das würde ich meinem Charakter überlassen, also würde ich mir als Spieler in überlassen. Und auch aber auch so Sachen, also das klassische Thema von die Gruppe wird mit einem Schlaftrank vergiftet und wacht im Kerker auf. Ich hasse das. Ich kann da überhaupt nicht mit umgehen, weil es fühlt sich so aufgezwungen an und ich habe gar keine Chance, da was gegen zu tun. Gib mir wenigstens eine Probe, gib mir wenigstens irgendeine Chance, damit zu interagieren. Andere Leute finden das total spannend. Das ist also dieser Plotpunkt und dann wacht man da und dann muss erstmal dieses Mysterium lösen, wie man überhaupt da hingekommen ist oder sowas. Auch sowas ist ja auch sowas sind ja Fragen, die man am besten frühzeitig klärt, damit man eben nicht, hat die Spielleitung sich einen tollen Plot überlegt, der damit beginnt, dass du halt entführt wirst. Und ich denke mir halt nur, ja, aber mein Charakter überhaupt keine Chance, dagegen zu interagieren. Und umgekehrt kann ich die Spielleitung sagen, ja, aber ich brauche das. So, also ihr
das
müsst entführt werden,
Plot
sonst geht der ganze
Anfang.
Plot nicht auf. Gibt es ja auch mehrere Abenteuer zu. Also ja. Die Gefangenen von Santobales heißt, glaube ich, eins aus DSA 5 und die irgendwas mit Sklaven und am Anfang gibt es auch noch ein Abenteuer, das ist älter, das ist auch so ein bisschen negativ legendär, glaube ich. Aber ich komme nicht auf den Namen.
Es gibt einige Abenteuer, also in DSA, die durchaus man als übergriffig über den Charakter empfinden kann, weil Dinge mit dem Charakter vorher passieren oder selbst im Spiel passieren, auf die man überhaupt keinen Einfluss nehmen kann. Ne? Es ist also schon ein Punkt, den ich glaube, ob man da so drauf kommt, weiß ich nicht. Vielen wird es gar nicht ausmachen, aber wenn ich weiß, dass mir das etwas ausmacht, ist es, glaube ich, gut, das anzusprechen als Spieler in dem Moment.
Auch hier muss man dann auch wieder in Kommunikation gehen. Also wenn Atta und ich jetzt zum Beispiel miteinander spielen müssten oder wollten oder sollten und ich höre genau diese Aussage in der Session Zero von Atta und würde ich jetzt als Spielleitung sagen, so huch, wir beide könnten ein Problem miteinander bekommen. Weil einer meiner Spielleitungsmethoden halt auch genau dieses Eingreifen in den anderen Charakter ist. Allerdings, da würden wir uns dann wieder einigen, Atta, niemals ohne Veto des Spielers, der Charakter spielt. Da müsste man dann irgendwie ausklamüsern, wie weit kann man gehen, was kann man, was kann man nicht. So. Also,
ja,
ne?
Mir ist da tatsächlich, also ich glaube, du kriegst mich auch, wenn du mir einfach, ehrlich gesagt, so dann gaukel mir hier vor, dass die Probe eine Rolle spielt und ich kann sie einfach nicht schaffen. Das ist für mich auch okay. Dann habe ich zumindest, also da habe ich das Gefühl, ich hätte eine Chance gehabt und dann hatte ich keine.
Du willst also
aber dann
möchte
ich das auch nicht erfahren. So, das ist dann, lass mir die Illusion. Ich bin ein ganz großer Freund von diesem Illusionismus. Gib mir ein Dungeon und es ist egal, ob ich rechts oder links abbiege, ich komme in den Raum, in den ich kommen soll. Wenn der Plot gut ist, dann ist das okay für mich. Ja. Oder lass die Entscheidung, aber da würde man sagen, lass die Entscheidung weg, aber das ist halt so dieses Gefühl, keine Entscheidungsfreiheit zu haben, mag ich auch nicht. Aber genau, das ist halt eben sehr individuell und dann, also, oder vielleicht ist es auch so, wenn ich das vorher weiß, dass das passieren kann, ist das vielleicht auch was anderes, aber wenn das quasi unerwartet für mich kommt.
Ihr erlebt hier gerade eine beginnende Session Zero.
Ja, deswegen, ich fand, fand, fand das Beispiel gerade sehr gut, weil jetzt auch so, ja? Hier treffen halt zwei Spielsachen aufeinander. Und also ich bin der Meinung, ich könnte sehr, sehr gut mit Atta zusammen spielen. Also weiß ich nicht, ob das umgekehrt auch der Fall ist, aber ich müsste schon was mit dem ausklamüsern, glaube ich, ja.
Aber ich glaube, das sind auch Dinge, selbst wenn man sie vorher vielleicht gar nicht so gewusst oder auf dem Schirm hatte, denn dass man eine vollständige Session Zero Liste quasi für sich durchspielt, kann ich mir nicht vorstellen. Ist, glaube ich, der Punkt eben wichtig, dass man nicht nur im Charakterspiel bleibt, sondern auch eben sich die Zeit vor und nach einem Rollenspiel durchaus einräumen kann, wenn es notwendig ist, eben Dinge, die zu einer Session Zero theoretisch gehören, aber eben vor oder nach zu besprechen. Na, das ist, glaube ich, also für mich ist das einer der wichtigsten Punkte einer funktionierenden Rollenspielgruppe, eine gewisse Offenheit und Kommunikationsbereitschaft sowohl für Kritik als auch eben für positive Dinge. Und für mich wäre es zum Beispiel auch wichtig, nicht nur Negatives oder Kritisches eben zu besprechen, sondern auch sich Dinge zu besprechen, die toll waren, die gut waren. Denn das vergessen wir manchmal, finde ich, heutzutage, sich bewusst zu machen, was gut gelaufen ist. Man kritisiert alles. Es ist, aber was alles schlecht war. Ja, das wird besprochen, zerkaut. Das ist auch gut so. Also ich will da jetzt nicht gegensprechen, aber sich einfach mal die Dinge, die gut waren, die positiv gelaufen sind, die mit denen man Spaß hatte, sich vielleicht in so einer Nachbesprechung oder Vorbesprechung, die sich bewusst zu machen, das muss ja auch jetzt keine Stunde gehen, das kann auch in 5 Minuten geschehen, aber sich einfach ins Bewusstsein rufen, was toll war, halte ich auch für wichtig, um eine Gruppe langfristig offen und gut zusammenzuhalten.
Oder eben es schnell und schmerzlos enden zu lassen.
Gut, also ich glaube, an dem Punkt sollten wir alle sein, dass man sich bewusst macht, dass man sich in seinem Hobbybereich, der einem gut tun sollte, niemals durch Dinge durchquälen muss. Das heißt, wenn ich in der Familie und in der Arbeit schon nicht die Entscheidungsfreiheit habe, mit wem ich da zu tun habe, so sollte ich das zumindest in meinem Hobbybereich jederzeit für mich entscheiden können, mit wem ich spiele.
Aber jetzt müssen wir die Zuhörerschaft ja jetzt trotzdem, lassen wir jetzt trotzdem, also ich bin mir sicher, einige haben ja eingeschaltet und wollten jetzt so eine Session Zero Liste von uns haben. Nee, Leute, tut uns leid.
Hört die Folge nochmal, schreibt's raus und schreibt's in die Kommentare bei YouTube oder der Plattform, genau, wo ihr es gerade hört, damit andere es nutzen können.
Ihr erstellt die Liste und ergänzt über gerne die mal eure Dinge, die Punkte, wir besprochen haben. Aber dennoch trotzdem, ich entlasse euch trotzdem nicht ganz so hier heraus mit, ich gebe euch keine Liste. Sagt mir einen Punkt, den ihr auf jeden Fall immer besprechen würdet in der Session Zero.
Sexualität.
Also wenn ich was Spezifisches nehme, wäre es Charakterautonomie. Allgemein ist, glaube ich, das für mich das Wichtigste, was an allererster Stelle steht, Safety Tools. Weil man damit quasi vor allem auch abfangen kann, wenn Sachen bei Session Zero ausgelassen wurden und passieren.
Ja, und halt so totale Basics, so was machen wir hier eigentlich?
Gut, ich klammere jetzt aus mal, welches System, welche
wir uns
Regeln.
Pen Paper oder das Backen.
Oder spielen wir Brettspiel?
Das ist ja jetzt bei mir ja auch noch so ein Special-Ding, ne? Weil ich halt auch so irgendwie ganz oft halt auch zum Beispiel in Aventurien ohne Regeln von DSA spiele, ne? Also solche Sachen. Das heißt, ich muss viel über das System noch diskutieren, was viele Spielrunden gar nicht mehr machen müssen, ne? Also das sind so Basics, die dann in meiner Session Zero immer drankommen müssen. Auch wenn ich Vampire spiele, irgendwie haben wir auch gar nicht drüber geredet, über Hausregeln zum Beispiel, ne, oder sowas. Das gehört alles damit rein. Und du, Juli?
Ich glaube tatsächlich je nach Art des Spiels, eben wenn man die Basics besprochen hat, wären es Trigger. Wie weit sind Trigger vorhanden? Und wenn ja, dürfen, können sie angespielt werden oder sollen sie komplett rausgelassen werden zum Beispiel? Also, dass man Themen einfach auslässt. Oder man sagt, ja, okay, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich mit. Oder ich fände es sogar okay und schaue, was passiert. Kann es ja auch geben. Ne? Es gibt ja auch, ich sag mal, Live-Rollenspielrunden, die eben gezielt darauf gehen. Zu der ich man sagen muss, natürlich, die haben aber auch entsprechend psychologische Nachbearbeitung und so weiter und so fort. Aber auch in dem Bereich wird ja Rollenspiel ja eingesetzt. Ne? Aber wir gehen jetzt von einer normalen Hobbyrunde und keiner Therapierunde aus.
Sagen, dass Trigger eine ganz sehr gute Antwort ist, weil wenn man den Begriff sehr weit fasst, kann man halt auch sagen, ja, mich triggert Railroading, mich triggert fehlende Charakterautonomie, mich triggert, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Smart. Julie, smart.
So ist sie. So kennen wir sie.
Das eine, was Julie erwähnen wollte, ist die ganze Folge.
Richtig, ja.
Aber genau, also die Liste ist sich auch sicherlich nicht erschöpfen, was wir hier aufgezählt haben. Deswegen, wenn euch noch was einfällt, was für euch in der Session Zero reingehört oder vielleicht auch euer spezifisches Thema, wo ihr sagt, das sprecht ihr auf jeden Fall an, weil euch das sehr wichtig ist und weil ihr da vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung macht, dass ihr ja von dem Durchschnittsrollenspieler, der Durchschnittsrollenspielerin abweicht, schreibt das gerne in die Kommentare, egal ob bei YouTube oder auf irgendeiner anderen App. Allerdings auf YouTube werden wir es am ehesten mitbekommen oder auf dem Server von Koali. Dort findet ihr auch alles an Kommentaren, egal über welche Plattform oder welches Medium das bei uns eingeht. Das heißt, wenn ihr wirklich mitbekommen wollt, was auch andere Leute zu den Folgen und den Themen sagen, könnt ihr das da tun. Da gab es nämlich auch vor kurzem einen längeren Kommentar von einer der Co-Autorinnen zu Leftan, der in den letzten beiden Folgen drin gekommen ist, der ganz lesenswert ist, einfach um nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen.
Genau. Ja, und wir hatten ihn ja eingefordert.
Genau.
Ist auch gekommen. Also, wenn ihr bei mir auf dem Discord-Server landet, da gibt's eine Untersektion, wo ich die meisten Kommentare veröffentliche. Also, ihr seid scheiße, veröffentliche ich nicht. Oder erster.
Ja.
Ja, also was wird dann meistens gelöscht? Oder warum gendert ihr? Oder so ein Scheiß. Ne? Also, ja, das wird geflissentlich ignoriert, solche Sachen.
Das
aber
ist
andere Sachen
unsere künstlerische Freiheit.
Hier ist das Hausrecht. Das nehme ich mir raus.
Ja, definitiv.
Ja, und gerade weil wir so verstreut sind und man uns Feedback auf so verschiedene Formen hinterlassen kann, ist das ein ganz schönes Sammelbecken.
Ihr könnt auch gerade für diese Session Kommentar gesehen haben.
Ja, genau. Ja. Das passiert bei YouTube übrigens ganz oft, dass ich Kommentare gar nicht angezeigt bekomme und dann erst Monate später irgendwie über Umwege merke, huch, da hat ja jemand vor kommentiert und ich habe noch gar nicht drauf reagiert. Ja, eigentlich reagiere ich mal auf alles, was ich so mitbekomme. So, könnt euch sicher sein. Oder ihr schreibt mir halt auch eine E-Mail, haben ja ganz viele Leute auch schon geschrieben.
Genau.
Und
wir kriegen das auf jeden Fall alle mit. Im Discord.
Bei aller Discord hatten wir jetzt auch jemanden, der ganz spezifische Fragen hatte. Irgendwie. Und eine Sache, auch jemand hat uns ein Abenteuer geschickt, das fand ich auch super cool. Das habe ich euch gar nicht weitergeleitet. So, da muss ich mal Asche auf mein Haupt machen. Kann ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern. Jemand hat uns eine Abenteuer geschickt für DSA und wollte unsere Meinung dazu wissen. Ja, also ich habe eine ganz, ganz ausführliche Meinung von mir zurückgeschickt. Also ich kann euch das gerne auch nochmal geben. Dann könnt ihr der Person auch nochmal was machen. Auch nochmal was zurückgeben. Aber
wir können das Abenteuer ja mal spielen, wenn es gut war.
Ja, das Abenteuer ist solide, würde ich sagen. Es hat so seine Schwächen, aber es ist solide. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal an die Person. Und jetzt hast du es rausgekriegt, dass ich es nicht weitergeleitet habe. Entschuldigung. Es ist irgendwie untergegangen. Ich hatte super viel zu tun.
Aber es kommt,
du hast ja eine
nach.
Mega krass lange Antwort von mir gekriegt. Also von daher, ich habe mich da ganz ausführlich mit beschäftigt. Bestimmt auch in eurem Sinne. Ja, gut. Also gerade für diese Session würde ich sagen, ne? Atta, hast du gut zusammengefasst eben. Gerade für diese Session schreib was hin. Dann können wir sammeln und dann ist es cool, das nochmal nachzulesen, was bei anderen Leuten so wichtig ist. Ja. Oder wenn ihr halt Themen habt, wo ihr sagt, hey, also ihr müsst dringend nochmal über Feenwesen in Albernia reden. Ja, und ich bin der absolute Experte, ich spiele schon seit Jahren nur Feen in Albernia. Dann immer her damit.
Feen in Albernia klingt nach einem Arthouse-Film.
Ein neuer Aufhänger für ein neues Abenteuer.
Ja. Also wenn ihr da Ideen habt, auch immer gern an uns weiterreichen. Unsere Liste wächst. Ja, ansonsten hören wir uns hoffentlich am ersten Monat im nächsten Monat wieder. Ersten Montag im nächsten Monat. Einige Leute haben immer noch nicht begriffen, wann unsere Folgen mal rauskommen.
Ganz einfach. Erster Montag im Monat.
Im Monat, ja. Kann man sich eigentlich gut merken, ne? Es sei denn, Koali verpatzt das. Aber das hat er über die ganze Zahl, 54 Folgen Geschichte dieses Podcasts erst einmal gehabt.
Kleine Brückenschlenker. Denkt an Momo. Dann wisst ihr, dass es an einem Montag im Monat rauskommt.
Oder abonniert einfach diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl oder Koali auf YouTube, dann kriegt ihr es immer frisch in die Abo-Box gespült.
Ja, und die Glocke nicht vergessen.
Jetzt sind wir wirklich, das ist wirklich schon so retro.
Retro-Aler. Endlich angemessen für meine Arbeit, für mein Alter. Okay, dann, bevor wir jetzt noch mehr abschweifen, würde ich sagen, macht's gut und zockt mal schön mit eurer Session Zero.
Viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.